Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Das ist Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2, Ihr Mikrofon Hans-Ulrich Probst und im Studio begrüße ich die Literaturkritikerinnen Sibyl Birrer und Sandra Leis. Vor uns liegen zwei Neuerscheinungen von jungen Autorinnen aus der Schweiz und um sie dreht sich die heutige Sendung. Monique Schwitter, derzeit als Schauspielerin in Hamburg engagiert, in Zürich aufgewachsen, hat nach ihrem vielbeachteten ersten Erzählband »Wenn's schneit beim Krokodil« jetzt einen ersten Roman veröffentlicht. Titel »Ohren haben keine Lieder«. Und das zweite Buch trägt den Titel »Zwillingswelten«. Es ist die erste Veröffentlichung der 31-jährigen in Aarau lebenden Isabel Stamm. Sie hat als Kind auch in Schaffhausen und Kanada gelebt, ist viel gereist, hat Ausbildung zur Hebamme, Studien in Geschichte und Psychologie abgebrochen, um eben zu schreiben. Aus Zwillingswelten, ein Arbeitstitel lautete Der Fischerkönig, aus Zwillingswelten hat sie an den diesjährigen Solothurner Literaturtagen gelesen und Sibyl Birrer, Sandra Leis, wie ich mich erinnere, auch neugierig gemacht mit dieser Lesung. Nun, worum geht es, Sibyl Birrer?
Ein Ich-Erzähler macht sich auf, seinen verschwundenen Zwillingsbruder zu suchen. Nach Jahren des Schweigens hat er eine Nachricht erhalten, dass er in einem Bergdorf gelebt habe und nun erneut wieder ganz verschwunden sei und ihm seine Sachen zurückgelassen habe. Also fährt der Ich-Erzähler los, um die Habseligkeiten seines Bruders einzupacken und begibt sich damit auf eine Reise durch die Erinnerung, auf eine Reise, die eigentlich auch eine Suche nach sich selbst ist. Denn der Zwillingsbruder, er heißt Alex, ist ein Eigenbrötler. Seit der Jugend ist er auf der Suche nach dem wahren Leben, hat wiederholt eben die Brücken abgebrochen. Im Bergdorf, dort trifft nun der Ich-Erzähler auf eben die Spuren dieses Bruders. Menschen, Bücher, eine verlassene Freundin, die ein Kind vom Bruder erwartet. Und immer wieder übergeben ihm diese Menschen auch Zeichen, Botschaften des Bruders, denn der Bruder lockt ihn auf eine Schatzsuche, eine Art Schnitzeljagd, die letztlich nichts anderes ist als ebenfalls die Verführung zum radikalen Ausbruch. Die Geschichte dauert eigentlich eine Woche, eine intensive Woche, in der eben der Ich-Erzähler im Bergdorf ist. Etappenweise erinnert er sich in Rückblenden an das Leben des Bruders, dessen Verschwinden und Wiederauftauchen. Hinter all diesem Entschwinden ist eine Grüblerwelt, denn dieser Alex, der wünscht sich eigentlich ohne Bindung zu leben, er wünscht sich ein radikales Leben.
Ja, wie liest sich das, Sandra Leis?
Also letztlich ist es ein klassisches Motiv, das ist ein uraltes literarisches Motiv mit diesen Zwillingen. Allerdings ist die ganze Geschichte ja noch komplexer. Es gibt neben diesem einen Hauptstrang, der sich im Bergdorf abspielt, zwei weitere Ebenen. Das ist zum einen eine Parzival-Geschichte, die der Ich-Erzähler aufschreibt. Und zum anderen beschäftigt sich der Ich-Erzähler mit Briefen, die Van Gogh an seinen Bruder Theo geschickt hat. Das könnte jetzt alles sehr kompliziert und aufgesetzt wirken. Allerdings muss ich sagen, für mich war das Gegenteil der Fall. Gekonnt, nämlich verknüpft die Autorin diese Ebenen miteinander und entwickelt dabei auch ein beachtliches Gespür für die Wirkungskraft einzelner Szenen. Und das habe ich wirklich bewundert an diesem Buch. Es hätte auch sein können, dass sie einfach beim Bergdorf bleibt und das einigermaßen schön und korrekt erzählt. Aber nein, sie versucht noch mehr und über weite Strecken gelingt ihr das.
Also sowohl das Brudermotiv wird gespiegelt, wie auch das Schreibmotiv. Also der Erzähler möchte ja eigentlich Schriftsteller werden, das wird dann auch deutlich. Und diese Parzival-Nacherzählung, die mir auch sehr gelungen scheint, ist wie eine Etüde. Und zugleich spiegelt sie natürlich die Identitätssuche, klar, die Gralssuche und der Parzival, der nahe, der zum Ritter wird. Das ist alles da drin.
Allerdings sagt er auch, er wolle eben nicht Schriftsteller werden. Das mag eine Koketterie sein. Ja. Aber ich habe es auch mehr, also diese Partialgeschichte eben auch mehr als Geschichte des Aufbruchs gelesen, die Spiegelung, wie Sie es vorhin gesagt haben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich war neu elektrisiert für diesen Text, den ich ja schon im Studium ausführlich gelesen habe und hat mich neu begeistert.
Ja, hat vor allem auch eine neue Lesart irgendwie ganz deutlich gemacht. Also dieser Alex wie sein Bruder, die hadern ja mit den Konventionen. Sie möchten ausbrechen, ob sie jetzt Künstler sein wollen oder nicht. Und genauso verfasst der Ich-Erzähler die Parzival-Geschichte. Also der Parzival, der eigentlich in die Konventionen gezwängt wird und deshalb scheitern muss, beim Fischerkönig eben nicht das erlösende Wort oder die erlösende Frage stellen kann. Und das ist das Dilemma, das sich in diesen beiden Brüdern widerspiegelt. Vielleicht sind sie auch nur eine Person.
Das, klar, ist eine der Vermutungen, die man auch haben kann. Aber es gibt doch eben auch die Van Gogh-Ebene, wo es auch um den nicht verstandenen Außenseiter, um den nicht den Konventionen entsprechenden Menschen geht, der sich irgendwie verloren vorkommt und nicht akzeptiert. Wir hören uns eine Textstelle an, die gerade auf dieses Motiv hinausläuft, ziemlich aus dem Anfang. Also der Erzähler ist jetzt in diesem Zimmer, in dem der Bruder Alex längere Zeit gelebt hat.
Ich stelle mir vor, Alex liegt auf diesem Bett. Hat auf diesem Bett gelegen, neben diesem Fenster, unter diesem Dach. Nicht mehr als 3,5 Zug- und Busstunden von mir entfernt. Wie lächerlich. Wie gemein. In den vergangenen Jahren überfiel mich ab und zu plötzlicher Schrecken oder im Gegenteil plötzliche Freude. Mir unerklärlich, und ich habe diese Empfindungen jedes Mal wie selbstverständlich mit ihm in Verbindung gebracht. Mir vorgestellt, ihm sei irgendwo auf dieser Welt, irgendwo, nur nicht 3,5 Zug- und Busstunden von mir entfernt, etwas Schlimmes zugestoßen oder Schönes widerfahren. Denn dass wir innerlich miteinander verbunden sind, davon waren wir immer überzeugt. Hatten uns als Kinder eine Zahl, eine Form, ein Wort ausgedacht und versucht, die erdachte Zahl, Form, das Wort des anderen mit angestrengt zusammengepressten Augen zu erraten. Ich nehme an, er hat wie ich, wenn nötig, geschwindelt. Und irgendwann haben wir in stillschweigender Übereinkunft mit diesen Spielchen aufgehört. Dass wir innerlich miteinander verbunden sind, davon blieben wir überzeugt. Wir sind Blutsbrüder von Geburt, erklärte Alex unseren Freunden. Und wir ritzten unsere Daumen mit dem Taschenmesser, pressten sie an die Daumen von Andi Laub, Simon Werli und wer da sonst noch dabei gewesen war. Wir trugen die Haare gleich und dieselbe Kleidung. Wir versuchten, Redensart und Gestik einander anzugleichen, vom Lachen bis zum Schnäuzen, und narrten ausnahmslos jeden über unsere Identität. Selbst unsere Mutter brachten wir, wenn auch nur ein einziges Mal, in gekränkte Verwirrung. Ich erinnere mich an Wanderungen, Fahrradtouren, Schlafen im Stroh, Schwimmen am See. Erinnere mich, wie wir Segeltouren und Bergbesteigungen planten, wie wir oft und oft im Bett, im Zelt, auf der Wiese nebeneinander lagen, er rechts, ich links. So war es im Mutterbauch, hat er immer gesagt. Und über die Welt redeten, sie zerredeten und neu entwarfen, als liege es in unserer Hand. Ich erinnere mich auch, wie er wuchs, Alex, und mir fremd wurde. Während ich mit meinen Freunden zu den Hügeln hinausradelte, Bier im Gepäck, um an offenen Feuern die Gitarre zu zupfen und rauchend zu den dunklen Baumwipfeln hoch zu blinzeln, blieb er daheim und las Bücher, die sich auf seinem Zimmerboden türmten und ihm die Brauen zusammenzogen. Während ich mich dreimal die Woche zum Fußballtraining aufmachte, fuhr er in die Stadt, setzte sich in Cafés und sprach jeden an, den anzusprechen ihm richtig schien. Ich erinnere mich, wie wir oft und oft am Tisch, im Zug, in der Schule nebeneinander saßen und er schwieg und ich mich nicht traute, ihn anzusprechen. Was er in dieser Zeit las, worüber er grübelte, zu welchen Erkenntnissen er kam, ich weiß es nicht. Aber was immer es war, es führte zu einer lauernd abweisenden Strenge in seinen Augen, zu einer Kälte in seinen Worten, die sich wie Mauern zwischen ihm und seinem Gegenüber türmten, statt Wege und Brücken zu bilden. Und gerade wenn ich in Vinzenz Briefen lese, ist mir, als spräche jeder seine eigene Sprache. Der Allgemeinheit mitteilen kann sich nur, wer die konventionelle Sprache aller spricht. dann kann er aber auch nur ausdrücken, was in dieser Sprache auszudrücken möglich ist, das heißt, was erlaubt ist. Zu Vincent. Dass die Leute es nicht schaffen, an einen zu glauben, der anders ist, anders fühlt, anders denkt, solange er sich nicht in irgendetwas als leistungsfähig und somit nützlich zu erweisen vermag.
Soweit ein Ausschnitt aus Zwillingswelten von Isabel Stamm, gelesen von Isabel Menke. Die Geschichte einer Entzweiung, flüssig erzählt, trotzdem grüblerischen, dass das ganze Buch auch auszeichnet. Was ist jetzt die eigene oder die konventionelle Sprache von Isabel Stamm?
Also mir gefällt sehr gut, dass sie die Sprache ganz genau eigentlich im Griff hat und ganz genau daran arbeitet. Das merkt man dann vor allem daran, also wie sie quasi schnitttechnisch arbeitet. Sie arbeitet mit Überblenden, Vergangenheit, Gegenwart. Sie macht ganz genaue Übergänge und die finde ich vor allem dort auch sehr bemerkenswert, wo sie sie in Dialoge einbringt. In den Dialogen hat sie eine Erzählform oder eine Berichtform gefunden, die sehr lebendig ist, die quasi das wirklich das Gesprochene, das Authentische suggeriert und gleichzeitig ganz ausgebrütet und ganz ausgeschliffen ist. Und das macht sie alles mit dieser Schnitttechnik, mit dieser Überblendtechnik.
Die Texte finde ich sehr komprimiert. Sie kann Einzelheiten beschreiben. Ein Beispiel ist, dass sie über die Essgewohnheiten des Bruders, also von Alex, berichtet. Und das ist auf einer Seite. Wie das zustande kommt, dass er kein Fisch und kein Fleisch isst. Das ist wirklich einigermaßen sarkastisch, wie sie das auf den Punkt bringt.
Überhaupt die Szenen zu Hause, also das schwierige Verhältnis zu den Eltern.
Zu den Eltern.
Das hat sie sehr präzise angefangen, nicht?
Auch den Vater finde ich sehr gut, wie sie den bezeichnet, wie er mal sagt, ihr beide seid mir einfach eine Nummer zu groß, du und dein Bruder. Weil mit den Eltern hatte ja dieser Alex überhaupt keinen Kontakt mehr die ganzen 9 Jahre.
Also für mich wirklich eine Talentprobe, eine gelungene Mischung. Also wenn er von dem Lesenden, wie sie ihm die Brauen zusammenzieht, weil er ihm schwere Lektüre anpasst, während der andere noch zum Fußballtraining geht. Insofern das klassische Adoleszenzmotiv, doch sehr neu und eigen erzählt.
Ich denke, das gelingt ihr wirklich auch sehr gut. Ich denke, auf Isabel Stamm kann man weiterhin gespannt sein. Sie geht, und das muss man aber auch trotzdem kritisch sagen, ein großes Risiko ein mit dieser Verflechtung der Stränge, der Erzählung der Brüder, das Einflechten des Parzivals und eigentlich wirklich ein hohes Risiko, das Einflechten des Vincent van Gogh mit seinem Künstlermotiv, ein grandioses Scheitern am Leben, das da quasi in die Zwillingswelt hineingespiegelt wird. Dort wird es natürlich gefährlich, da kann es auch markieren. Kitschig werden, da kann es pathetisch werden, ein immer noch letztlich im Lot gehaltener Gleitflug über den Weltschmerz.
Also es stimmt, schwere Gewichte nicht.
Genau. Und gelegentlich wird sie allzu psychologisch. Dann trifft es auch ab. Mir ist viel lieber, wenn sie es ganz sack beschreibt, was geschieht. Ein wunderbares Beispiel, wie sich die beiden kennenlernen, Alex und seine Freundin, die dann schwanger ist, sind ein paar wenige Seiten. Das ist atemlos, rhythmisch, sensationell. Und diese Passage hat sie auch in Solothurn vorgelesen. Und wenn man die gehört hat, ist man einfach neugierig auf das ganze Buch.
Ja, ja. Also es ist
eine, etwas vom Besten, was sie da gelesen hat.
Subtile Konstruktion mit einem halboffenen Ende. Man weiß nicht, übernimmt der Bruder die Rolle des Verschwundenen, der verschwunden bleibt. Es ist, Sie haben es gesagt, manchmal etwas auch überdeutlich, nicht der ganze Weltschmerz drin. Das ist insofern für mich ein typischer Erstling, weil sie wie alle Fragen, die man in einem Buch stellen kann, auch in dieses Buch schon gepackt hat. Wozu bin ich oder was sollen wir in dieser Welt?
Ich glaube, das ist auch...
Ich habe an Jörg Reinhardt von Max Frisch gedacht. Das ist auch so ein Künstlerroman.
Stimmt.
Der mit vielen Motiven.
Ich finde, es ist ein typischer Erstlingsroman von der Stoffwahl her. Er ist aber schon ein klarer Schritt weiter, dort wo es um die Form geht.
In der Gestaltung.
Die Beherrschung der Form. Der Umgang damit und der Gestaltung und, finde ich ganz besonders, auch des Evozierens von Stimmungen, indem sie nicht beschreibt, sondern eigentlich nur suggeriert. Und das gelingt ihr auch, quasi eine Temperatur in diesem Buch zu schaffen. Das ist so eine klamme Stimmung, eine Kälte kurz vor dem großen Kälteeinbruch, also ein Frösteln. Und das ist eine Stimmung, die evoziert ist durchs Band hindurch mit Motiven und das finde ich sehr schön.
Auch in den beiden Ebenen, die sonst noch dabei sind.
Ja.
Das ist eine große Kunst.
Wir sind gespannt auf die weitere Arbeit von Isabel Stamm. Zwillingswelten ist erschienen in der Edition Isele. Und damit zu Monique Schwitter. Sie gilt ja als großes Multitalent. Sie ist als Schauspielerin derzeit in Hamburg fest engagiert. Sie richtet dort auch regelmäßig einen Damensalon aus mit literarischen Texten. Anfang April wurde ihr erstes Theaterstück in Luzern uraufgeführt, Titel Himmelsweh. Also sie ist sehr produktiv. Jetzt Ohren haben keine Lieder, und zwar Lieder ohne Ehe, müssen wir für die Hörerinnen und Hörer sagen. Also anders als die Augen kann man den Sensationen der Ohren nicht ausweichen. Darauf spielt der Titel an. Was erzählt uns Monique Schwitter darin, Sandra Leis?
Wie Isabel Stamm wählt auch Monique Schwitter eine klassische Grundsituation. Beim einen Buch waren sie Zwillinge, hier wählt sie den Mikrokosmos Haus. Eine Grundsituation, die in Literatur, Film und Fernsehen schon hundertfach, darf man fast sagen, durchgespielt worden ist. Sie versucht's ein weiteres Mal. Aufgeteilt ist das Buch in zwei Kapitel. Im ersten Kapitel dreht sich alles um dieses Haus. Ein junges Pärchen, beide 20, haben gerade die Matur gemacht, ziehen dort ein und haben sich einer Theorie verschrieben, nämlich der Theorie der Untätigkeit. Das heißt, sie sitzen in diesem Haus, in diesem sehr lauten Haus. Das Haus ist in Zürich und sehr wahrscheinlich ist es die Westtangente, also das vom lautesten, das es in der Schweiz überhaupt gibt. Die beiden sitzen in ihrer kleinen Wohnung, er im Wohnzimmer, sie in der Küche, dort meistens in der Badewanne. Sie lehnen alle Konventionen ab, wollen ein ganz neues Leben erfinden und suchen sich dann eigentlich letztlich Fälle. Sie müssen sich doch beschäftigen, und was kann es sein im Haus? Es sind die Nachbarn, mit denen vor allem die Frau sich auseinandersetzt. Da sind zum einen drei Studenten, mit denen sie sogar das Klo teilen müssen. Da ist ein Cellist, da ist eine Kinderärztin, die 40 geworden ist und depressiv. Da ist eine Lehrerin, auch eine klassische Figur, die da zugehört, die pedantisch ist und übergenau und vor allem die Stille liebt. Und da ist Agnes und ihr Freund Gerd. Um die beiden drehen sich die Spekulationen eigentlich im engsten Sinn. Agnes schließlich wird ermordet, 9 Monate nach dem Einzug, und die Wohngemeinschaft oder dieses Haus, all diese Leute, die da gewohnt haben, es bricht zusammen. Das erste Kapitel ist fertig. Dann kommt ein zweites. Das erste war 1994.
94, ja.
Muss man sagen. Gesagt, ja. Genau. Und dann geht's weiter quasi im Zeitraffer, wo dann die Ich-Erzählerin, das ist eben diese junge Frau, in die dritte Person wechselt, und dann wird jedes Jahr mit einer kurzen Episode abgehandelt aus ihrem Leben. Da gibt es zum Teil dann Rückblenden oder Erklärungen zu diesem Fall. Man spekuliert, am Schluss ist 2008 und ein Happy End steht an. Die Ich-Erzählerin, die jetzt in der dritten Person ist, heiratet. Ein bisschen merkwürdig, abrupt am Schluss. Man ist ein bisschen ratlos.
Also vom Ich zu Sie und von der 20-Jährigen zur 33-Jährigen. Wer ist diese Frau? Hat sie neugierig gemacht? Wir sprachen von der Neugier, die Isabel Stamm geweckt hat. Wie geht es einem mit dieser jungen Frau, die ja frisch und unbekümmert drauf los erzählt?
Sie lässt einem letztlich ratlos zurück, und zwar nicht eigentlich die Frau, sondern das Buch, würde ich dort unterscheiden. Während man bei der 20-jährigen, sage jetzt fast Plaudertasche, die über 220 Seiten eigentlich das Nichtstun und das Beobachten und das Fantasieren aus dem Nichtstun heraus beschreibt, also da muss ich schon gelegentlich mit der Schulter zucken und mich fragen, was hat mir jetzt diese Person zu erzählen? Man merkt dann schnell mal, Monique Schwitter ist sehr begabt, sie kann sehr viel, sie hat das mit Motiven durchstrickt, sie hat das doppelbödig zwar gestrickt, aber mit so viel Schaum, Sie haben vorhin die Badewanne erwähnt, mit so viel Schaum irgendwie gekürt und aufgehäuft, und das ist so luftig, dass man eigentlich denkt, wieso der ganze Aufwand, wieso so viele Wörter, so viele Buchstaben, wenn es eigentlich nur darum geht zu sagen, dass nichts passiert und dass es ein Suggerieren, ein Spekulieren ist, das ins Nichts verläuft. Der zweite Teil, ich würde es eher Teil als Kapitel nennen, dort ist mir eigentlich in Grundzügen die Autorin wieder begegnet, die ich aus den Erzählungen so sehr geschätzt habe. Sie hatte mit Erzählungen debütiert, in denen sie Formen, Erzählformen durchgespielt hat, die sehr kurz, sehr prägnant, sehr genau waren und sehr präzise geschnitten immer. Und die ist mir in der Sie-Perspektive dann wieder ab und an begegnet, aber letztlich, ich blieb ratlos.
Hören wir uns also auch eine Textprobe an, die diesen Barlando-Ton auch illustriert. Das ist aus dem ersten Teil. Die Ich-Erzählerin, obwohl erst 20, nennt ihren unverheirateten Freund einfach mein Mann. Und der hat eine kleine Erbschaft und sich zum Programm gemacht, nichts zu tun. Wiederum liest Isabel Menke.
Wir stritten sowieso viel seltener als in der Zeit ohne gemeinsame Wohnung. Es gab keinen Grund mehr zu streiten. Als ob wir den sonst gebraucht hätten. Früher war uns immer etwas eingefallen, das als Auslöser reichte. Wenn nicht, kamen wir auf seine Theorie zu sprechen und befanden uns augenblicklich auf verbalem Schlachtfeld. Doch, ach, dahin. Es gab nichts, was mir an meinem Mann unerträglich gewesen wäre. Und wenn er mich rügte oder zurechtwies, fand ich meist, im Nachhinein erstaunt mich das, dass er recht hatte. Und mit seiner Theorie war ich so vertraut, dass mir keine Angriffspunkte mehr einfielen, die wir nicht schon bestritten hätten. Ich fragte ihn einmal, ob er unsere Streitereien vermisse. Nein, sagte er. Die Differenzen werden eben kleiner, das ist doch wunderbar. Wir lebten also ruhig und friedlich dahin. Ich in der Küche, er im Wohnzimmer. Und spät abends begegneten wir uns im Schlafzimmer auf meiner Matratze. Jede Nacht, wenn mein Mann das Licht gelöscht hatte und Ruhe eingekehrt war, suchte sein Schwanz meinen Schoß, zielstrebig und ohne Geplänkel. Sogar an die Maus hatten wir uns gewöhnt. Ja, gewöhnt. Beide. Ich hol den Kammerjäger, sagte mein Mann zwar immer wieder. Aber wir hatten uns gut an ihr Wetzen und Kratzen gewöhnt, nachts, wenn mein Mann das Licht gelöscht hatte und auf der Matratze kurz Ruhe einkehrte, bevor er sich zu mir drehte und wir anfingen, uns zu bewegen. Sobald wir uns bewegten, war die Maus weg. Oder wir hörten sie nicht mehr, weil wir so beschäftigt waren, das kann auch sein. Jedenfalls hatte sie keinerlei dramatisches Potenzial mehr, die Maus. Und wenn unsere Bewegungen geendet hatten, schliefen wir ruhig ein. Bis mein Mann, von Erstickungsahnungen oder Ängsten gewürgt, mitten in der Nacht erwachte und das Fenster aufriss. Seltsamerweise jagten mir seine überzeugend klingenden, heftigen Atmungsversuche keine Angst ein. Ich bangte nicht um sein Leben. Ich empfand dabei keine besonders köstliche, reine Liebe zu ihm, wie beim ersten Auftauchen der Maus beispielsweise. Das war bedauerlich, aber nicht zu ändern. Besonders abenteuerlich kam unser Leben mir nicht vor. Es begann sich einzuspielen. Wir hatten uns bereits gut mit uns arrangiert. Obwohl wir ohne Pläne ins Leben hineinlebten, hatten wir Gewohnheiten angenommen. Es lebe das Chaos. Jeder Tag ist anders, war unser Credo. Aber jeder Tag festigte unsere Gewohnheiten. Wir hätten es lautstark geleugnet, aber wir hatten einen Tagesablauf. Wenn ich abends einschlief, war ich selten überrascht über das, was der Tag mir beschert hatte. Mein Mann empfand das anders. Er war noch in ungebremster Fahrt auf der Suche nach einer Alternative zum Stromlinienleben in vorgezeichneten Bahnen. Noch immer sagte er mir beim Frühstück, er könne keinen einzigen Tag damit verschwenden, alte Muster zu bedienen. Ein Tag, der nichts Neues bringe, sei ein verlorener Tag. Sein Leben verlange, gelebt zu werden.
Soweit ein Auszug aus Ohren haben keine Lieder von Monique Schwitter. Ja, da sind die Stichworte alle versammelt. Also gibt es Überraschungen, gibt es dramatisches Potenzial, gibt es etwas, das die Abenteuer, was einen bei der Stange halten würde. Der Erzählaufwand ist beträchtlich und das kommt ja auch sehr süffig, flüssig, flockig, Sie haben den Schaum erwähnt, daher. Sandra Neis.
Das kommt jetzt in dieser Passage eigentlich eindrücklich daher, nur ist das Buch als Ganzes einfach zu lang. Die Wiederholungsschleifen gehen einem gelegentlich dann auf die Nerven. Es kommt nichts mehr Neues und es ist ja wohl etwas vom Schwierigsten, auch Langeweile zu beschreiben. Ein hochliterarisches Thema natürlich, also wunderbar. Ja. Aber man dürfte es einfach kürzer fassen dann und prägnanter.
Und gerade auch an dieser Stelle hat sich gezeigt, ich meine, das Einschleichen des Alltags, das Wegfallen der Leidenschaft, die Einkehr der Gewohnheit ist ja ein wahnsinnig beliebtes literarisches Thema. Es ist eine Kunst, das zu beschreiben, und man beschreibt es eigentlich meistens über Auslassung. Monique Schwitter macht nun das Gegenteil, sie raspelt es mit Ironie endlos runter. Und immer und wieder wird es geraspelt und immer wieder bleibt am Ende eigentlich nur das Schulterzucken, weil es ist nun mal halt so. Und was macht man jetzt damit? Man muss natürlich auch immer sagen, die Geschichte läuft quasi auf einen Höhepunkt zu. Sie haben es erwähnt, in dem Haus kommt eine Frau ums Leben und die ist zufälligerweise die liebenswürdigste, sanftmütigste im ganzen Haus. Mit ihr verbindet die Ich-Erzählerin eine eigenartige Beziehung, wie häufig bei Monique Schwitter auch seine leicht erotisch aufgeladene Beziehung. Und darin steckt eigentlich schon Potenzial.
Aber diese Frau ist ja auch eine Nichtstuerin. Also die pflegt einen tropischen Garten in der Wohnung und tut sonst auch nichts, hält aber eigentlich alle übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in Atem. Das wäre ja der spannende Plot. Aber
das verschenkt sie.
Ja.
Das wäre vielleicht die Geschichte, oder über die man schreiben könnte.
Man kann auch sagen, sie müssen es noch mehr überhöhen. Diese Frau, eben diese Agnes, die lebt in einer tropischen Pflanzenwelt, so ein gänzlich vegetatives Leben. Und trotzdem holt die Ich-Erzählerin sie raus. Es gibt belebte Szenen, wo dieses konsequent Vegetative dann wieder aufgebrochen ist. Wir haben vorhin auch in dieser Passage gehört, es wird ja wiederholt, wir wollen das Nichts, wir wollen die Leere und diese Gewohnheit ist da. Es wird immer wieder ausgesprochen, dass quasi das Paradox stattfindet und das ermüdet.
Ja, und es ist eben wenig Überraschendes dabei. Auch die Figuren, die sie zeichnet, eigentlich kennt man die aus eben Film, Theater, aus anderen Medien. Was aber dann Monique Schwitter versucht, was mir aber auch nicht so gut gefallen hat, das Motiv mit dem Hören, das dekliniert sie ja dann x-fach durch, bezieht sich auch auf den Titel. Und das geht so weit, dass im zweiten Teil des Buches die Protagonistin sich dann in einen Mann verliebt und sich mit dem zusammentut. Sie führen einen Kampf gegen Schwerhörigkeit bei Kindern im Säuglingsalter. Und das ist mir dann doch wieder viel zu aufgesetzt. Also das Hören kommt immer vor und am Schluss wendet sich dann noch zum Guten, weil sie dann die große Liebe findet.
In diesem Pädio-Audiologen.
Genau.
Und sie betet dann eigentlich dessen Credo nach, nicht? Und das ist auch ein bisschen ein Irrläufer.
Das ist ein Irrläufer, aber ich glaube, hier will sie auch zu viel. Sie versucht, dieses Motiv des Hörens immer weiter zu drehen und ist am Schluss dann da. Und wir können irgendwie nur noch die Schultern zucken und denken, so what? Soll sie mit dem glücklich werden?
Sie führt uns ja auch das vor, sie macht uns das hören, was eigentlich ihr Grundthema ist, nämlich immer, es gibt für alles 100 Geschichten. Es gibt keine Identität, es gibt 100 Identitäten, es gibt keine Erzählung, die stimmt, sondern es gibt hunderte von Varianten davon.
Und wir müssen uns mit den Ohren zu viel anhören. Wir können nicht die Augen schließen, sondern wir müssen das über uns ergehen lassen. Das demonstriert sie auch, gerade im ersten Teil. Man liest es eigentlich ganz noch rund, aber denkt immer, es müsste was kommen. Und im zweiten Teil, Sie haben es gesagt, das sind dann gewisse Proben, zum Beispiel die Kriminalgeschichte. Sie bietet ja eine Lösung an, eine Kriminalkommissaranwärterin, die mit ihr in der Wohngemeinschaft dann in Berlin lebt, mit der Erzählerin, beugt sich dann über den Fall und präsentiert eine, ja, die ist druckreif, nicht? Diese Lösung, es würde alles stimmen.
Könnte so gewesen sein.
Und zugleich ist es augenzwinkernd erzählt, also das beherrscht sie.
Es gibt auch eine kleine Nebengeschichte, in der die Erzählerin neben einem Mann im Bett liegt und den im Schlafen betrachtet und auf dessen Lider, die Augenlider, eben die ganzen Geschichten schreibt, die dieser Mann widerspiegeln könnte, die zu diesem Mann gehören könnte. Und das finde ich fast eine kleine Poetologie, eine wunderbare Szene und eben auch in diesem wirklich guten, doch auch immer ironisch unterwandertem Ton von Monique Schwitter, wo man einfach sagen muss, die kann schreiben und wo man sich dann eben wieder auf den nächsten 20, 30 Seiten und vor allem den 220 davor fragt, weshalb schlägt sie so viel Schaum?
Also diese Szene hat mir auch sehr gut gefallen, wie sie mit diesem Mann, den sie am Vorabend kennengelernt hat, im Bett liegt und eben ihre Fantasie dann spielen lässt. Und hier zeigt sich eben, dass sie, wie in den Kurzgeschichten, die ich hervorragend gefunden habe, im Kleineren wirklich etwas kann. Aber der große Atem, und der auch, fehlt ihr dann
ja,
schon.
Sie ist auch dialogversiert, das merkt man
eindeutig.
Auch schon.
Also die auch vom Theater, das merkt man. Auch etwas möchte ich noch ins Spiel bringen, was ich wirklich gar nicht leiden kann, so eine Anbiederung an den Leser, wenn es da beispielsweise heißt, werter Leser, gedulde dich noch ein Weilchen. Da könnte ich das Buch manchmal wirklich zuklappen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber ich mag das nicht.
Ein Reststück von Walsern.
Diese
Anleihen. Nein, ich habe auch, also das darf man eigentlich so einfach nicht.
Also
beziehungsweise es
weckt
ganz viele Antipathien.
Also.
Und das ist schade. Ja. Das ist schade drum.
Also schade ist fast eine Bilanz, weil da ist viel Talent, keine Frage. Eine faszinierende Figur, diese überproduktive Monique Schwitter. Aber für ein Buch braucht es wahrscheinlich dann doch etwas mehr Konzentration, mehr Verdichtung.
Auch mehr Thema.
Sandra Leis, Sibylle Behrer, vielen Dank für Ihre kritischen, präzisen Lektüren. Monique Schwitters Roman »Ohren haben keine Lieder« ist im Residenzverlag erschienen. Das war Reflexe. Morgen in Reflexe geht es um die Sommeraktivitäten im Zentrum Paul Klee. Franziska Bethke stellt sie vor unter dem Motto »Ein Zaubergarten und sein Gegenteil«. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Ulrich Probst.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.